Also für mich gibt es nicht die Natur. Wir sind die Natur. Wir sitzen hier mit einem Mikrobiom voller Bakterien, die sich jetzt alle mal die Hand schütteln könnten. Und nicht nur vier Personen, die wir hier zufällig am Tisch sitzen. Das heißt, wir sind alle lebendige Organismen.
Das halte ich für hochgefährlich, dass man irgendwie diese Illusion hat, wir kümmern uns erstmal um Wirtschaft und Verkehr und dann irgendwie um die Natur. Es wird keine Wirtschaft ohne Natur geben. Die Natur ist der wichtigste Produktionsfaktor für die Wirtschaft überhaupt.
Was geht denn eigentlich verloren? Ja, Ökosystemdienstleistungen kann man argumentieren, keine Frage, aber eben auch Geschichten, Wissen, Wahrnehmungsfähigkeit, Navigationsfähigkeit, ne? All das, was wir als Menschen auch sind und uns wünschen und was andere Lebewesen mit uns teilen, ist eben auch verloren gegangen.
Willkommen beim Podcast Wuppig, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Projekt vom RIFS, Research Institute for Sustainability, Helmholtz-Zentrum Potsdam, in Kooperation mit dem Centre Marc Bloch.
Als ich vor 2 Jahren auf meinem Balkon mitten in der Stadt Stieglitze gehört habe, muss ich zugeben, war ich richtig glücklich. Das sind ja wirklich diese schönen Vögel vorne, so ein rotes Köpfchen und schwarz-gelb gestreifte Flügel. Das ist einfach sehr schöner Vogelgesang. Seitdem benutze ich Vogelbestimmungs-Apps mit großer Freude. Aber zu meinem Leidwesen sind die Stieglitzer letzten Sommer nicht zurückgekommen. Das ist leider auch kein Einzelfall. Alle Vögel sind schon lange nicht mehr da. Rebhühner, Kiebitze, Lerchen sind sogar vom Aussterben bedroht. Jeden Tag verschwinden 150 Tier- und Pflanzenarten von der Erde. Wir befinden uns im 6. Massenaussterben der Erdgeschichte. Beim letzten hat ein Meteorit die Dinosaurier vernichtet. Jetzt sind wir Menschen wohl der Meteorit und vernichten damit auch unsere eigene Lebensgrundlage. Wie können wir die Biodiversitätskrise sichtbar machen, um ins Handeln zu kommen? Das ist unser Thema bei Wissenschaft und Politik im Gespräch. Mein Name ist Julia Fissmann und ich begrüße herzlich zum Gespräch Dr. Jan-Niklas Gesenhus, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Er war umweltpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion und er hat gerade ein Buch geschrieben, Offensiver Umweltschutz, raus aus der Nische, rein in die Offensive, ist das Credo für den Naturschutz. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, freut mich hier zu sein.
Und herzlich willkommen auch an Dr. Susanne Schmidt, sensorische Anthropologin und interdisziplinäre Künstlerin. Sie ist Fellow am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam. Und sie hat zum Beispiel in ihrem Projekt To Be of Service untersucht, wie das Potenzial von Apps zur Artenerkennung ist, anhand von historischen Hüten mit Federschmuck. Das hört sich sehr spannend an. Schön, dass Sie da sind.
Hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Wir wollen mal direkt in den Titel des Buches von Ihnen, Herr Gesenhus, einsteigen. Offensiver Umweltschutz. Wie würden Sie das denn definieren?
Ich würde das so definieren, dass man sozusagen nicht das Wenige, was noch da ist, verteidigt, sondern was Neues kreiert, was Neues schafft, Begeisterung schafft und das eben offensiv vertritt. Das ist für mich offensiver Umweltschutz.
Frau Schmidt, in Ihren Arbeiten, muss man sagen, das ist mehr als das Label Kunst trifft Wissenschaft, machen Sie mit kreativen Produktionen die Biodiversitätskrise sichtbar, hörbar, vielleicht sogar auch fühlbar. Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, wie Sie das machen?
Sehr, sehr gerne. Also wenn wir jetzt gerade, wir sind hier gerade mitten in Berlin, in Mitte in der Friedrichstraße, wenn wir aus dem Fenster rausgucken, sehen wir unzählige Menschen, die sich Einkäufen hingeben und zu Terminen hineilen.
Oder man hört zum Beispiel Sirenen von Krankenwagen.
Genau, man hört sehr vieles, man hört sehr viele Menschen, anderes hingegen hört man nicht mehr so viel.
Vogelgezwitscher, ja nicht, ne?
Ja, nicht so viel, genau. Und ich gehe eigentlich mit allem, was ich so mache, von einer Grundeinsicht aus. Ich glaube nämlich gar nicht so sehr, dass wir wirklich einen Knowledge-Action-Gap haben, dass wir ganz viel wissen und es trotzdem nicht tun oder besser machen, sondern ich gehe davon aus, dass wir wirklich in einer Wahrnehmungskrise uns befinden. Ne? Und deswegen, also es geht gar nicht so sehr darum, dass wir kognitive Wissensbestände haben, die wir aber nicht mobilisieren können, sondern ich glaube, es geht schon ein bisschen früher los. Also wir haben oder wir dürfen uns, glaube ich, auf verschiedene Arten und Weisen, zum Beispiel auch mit Apps, nochmal trauen, differenzierter wahrzunehmen und damit auch nochmal zu lernen, Informationen aus unserer Umwelt eigentlich erstmal an uns heranzulassen, nochmal zu lernen, sie einzuordnen, nochmal zu lernen, Komplexität auszuhalten.
Aber es ist in der Tat ja nicht ganz einfach, das weiß ich als Journalistin, diese komplexen Krisen gut zu erklären vielleicht und auch fühlbar zu machen. Wie kann man denn sozusagen diese Wahrnehmungskrise angehen?
Also ein Beispiel dafür ist tatsächlich das Projekt mit den Hüten, das Sie vorhin angesprochen haben. Jetzt gucken wir auf die Friedrichstraße. Es gibt nicht mehr so viele Menschen, die Hut tragen aktuell. Das war aber vor 100 Jahren noch sehr, sehr anders. Und es gibt einen sehr schönen Tagebucheintrag von 1886. Frank Chapman, der war damals schon Ornithologe, Hobby-Ornithologe, würde man damals vielleicht noch gesagt haben. Und der wurde später dann ja Head of Department, Chefkurator in der Ornithologie im Naturhistorischen Museum, im Museum of Natural History in New York. Der ist durch den Central Park gelaufen, der ist dann auf die Fifth Avenue abgebogen, genau wie wir jetzt auf die Friedrichstraße gucken. Und der hat mal angefangen zu zählen, weil er hat sich nämlich gewundert, weil überall Vögel waren. Der hat 40 indigene lokale Vogelarten gezählt. Und unter anderem so eine Art Haubentaucher, also ein Wasservogel mit einem ausgeprägten Kopfschmuck, verschiedenste Carolinataube etc. pp., also ganz verschiedene Vogelarten. Und man wundert sich jetzt so ein bisschen, warum in der Fifth Avenue so viele Vögel unterwegs waren. Und man errät vielleicht schon, warum? Die waren alle auf Hüten unterwegs. Es gab im ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 20er Jahre einen ganz ausgeprägten Trend, möchte ich sagen, Modetrend, Taxidermie, also Vogelpräparate, aber vor allem auch Federn auf Hüten durch die Welt zu tragen. Das heißt, Vögel haben auf teilweise sehr unangenehme, radikale Art und Weise ihren Ort gewechselt, sind zwangsmigriert und zwar in die urbanen Zentren, waren dort auf Hüten unterwegs. Und ganz viel Umweltpolitik, ganz viel Engagement für Artenschutz kommt eigentlich auch aus einer Kritik und Bewegung an genau solchen Handelszusammenhängen. Und ich habe daraus eine künstlerische Arbeit gemacht, habe das im Art Science Forum letztes Jahr auf der Berlin Science Week gezeigt und habe historische Hüte gesammelt. Habe die mit einer ganz tollen Hutmacherin in Potsdam zusammen wieder aufgearbeitet und habe die vor allem untersucht mit Artenerkennungs-Apps. Also etwas ganz Ähnlichem wie dem, was Sie wahrscheinlich in den Morgenstunden oder tagsüber verwenden, um den Stieglitz ausfindig zu machen. Und habe dann überlegt, wenn ich auf ein zeitgenössisches, modernes Medium des Artenschutzes zurückgreife und damit historische Artefakte angucke, da produziere ich natürlich unmögliche Situationen. Ne? Und welche seltsamen Geschichten würden sich aber erzählen lassen, wenn ich mir diese Hüte nochmal genauer angucke? Und dann haben wir verschiedene Komposita zusammen erstellt, so kleine mobile Dioramen, wo man dann eigentlich auf einmal da nicht mehr Hüte kaufen kann in einem kleinen Laden, den wir da inszeniert haben, sondern im Grunde Umweltgeschichten.
Ja, das war eine schöne Einführung, Herr Gesenhus. Wo haben Sie Begegnungen mit Natur? Hm. Auf Hüten?
Also ich hatte ganz viele Assoziationen jetzt gerade bei dem, was Sie vorgestellt haben. Also ich musste direkt denken an die Straußenfedern. Genau. Das war ja ein ganz großes Thema mal, dass eben ja der Strauß eigentlich fast ausgestorben wäre, weil eben die Menschen in Europa sich gerne diese Straußenfedern an die Hüte gesteckt haben und dass das ja wirklich eine Geburtsstunde auch der Artenschutzbewegung in Großbritannien genau. gewesen ist insbesondere. Genau. Das finde ich hochspannend, weil bis heute ja auch Vogelschutzorganisationen gerade in Großbritannien auch sehr, sehr stark sind. Also das finde ich erstmal ganz spannend. Das war so meine Assoziation. Meine persönliche Assoziation war, dass ich eigentlich mal über den Naturschutz überhaupt zur Politik gekommen bin. Also ich war früher viel, vor allem mit meinem Opa, auf einem Emstettener Fenn unterwegs. Das ist ein Hochmoor im Münsterland. Mein Opa, der war, der kam vom Hof, also auf dem Bauernhof aufgewachsen, Jäger und bodenständig konservativ. Der hatte eigentlich auch mit Naturschutz und Grün nicht besonders viel am Hut. Der hat mich aber immer mitgenommen. Und ich finde, daran merkt man auch, dass man durchaus eben auch einen konservativen Zugang auch zu Naturschutzthemen haben kann. Also er hat mich da jedenfalls sehr geprägt und ich glaube, er hat mich sogar später bei einer Kreistagswahl mal gewählt. Also so ein bisschen gab es da auch eine gewisse Evolution. Naja, jedenfalls, was mich da immer total fasziniert hat auf diesem Moor, waren die Kiebitze. Mhm. Die Kiebitze beim Balzflug. Und er hat mir auch immer dann sozusagen diesen Kiebitz-Laut erklärt und mir beigebracht, den sozusagen rauszuhören. Und das ist nach wie vor ja ein ganz wichtiges Thema im Arten- und Naturschutz, weil viele Vogelarten quasi Zeigerarten dafür sind, wie geht's eigentlich der Natur in der Region. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir auf diese Bestände dieser Vogelarten draufschauen, weil das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen so ein Missverständnis. Natürlich geht es irgendwie auch um den Kiebitz und die Uferschnepfe, weil die einfach faszinierende Arten sind. Aber noch viel mehr geht es um das, wofür sie stehen. Und in vielen Bereichen sehen wir einfach, dass die Bestandszahlen einbrechen, weil es eben der Natur an ganz vielen Stellen nicht gut geht. Und ich finde, daran müssen wir was ändern.
Auf jeden Fall. In Ihrem Buch sagen Sie deutlich, wir hängen von der Natur ab. Also mit offensivem Umweltschutz müssen wir unsere Lebensgrundlage und damit auch unseren Wohlstand sichern. Warum gehen Sie sozusagen in diese Richtung der Kommunikation?
Also A, weil es mich manchmal stört, dass das so diskutiert wird, als ob wir Naturschutz dann machen, wenn wir alle anderen Probleme erledigt haben. Das halte ich für hochgefährlich, dass man irgendwie diese Illusion hat, wir kümmern uns erstmal um Wirtschaft und Verkehr und dann irgendwie um die Natur. Es wird keine Wirtschaft ohne Natur geben. Die Natur ist der wichtigste Produktionsfaktor für die Wirtschaft überhaupt. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich finde, dass man schon sehr stark in der politischen Diskussion gemerkt hat, dass gerade jetzt im Zuge von russischem Angriffskrieg auf die Ukraine, im Zuge von Energiekrise, Lebensmittelpreisen und so weiter, doch sehr stark eben auch diese sehr materiellen Themen wieder in die Debatte zurückgedrängt sind und ein Stück weit auch Umwelt- und Naturschutz in die Defensive geführt haben. Massiv befeuert durch populistische Kampagnen von Rechtsextremisten, die das Thema dann auch nochmal für sich instrumentalisiert haben. Und ich finde, wenn man eben sagt, wir wollen raus aus dieser Defensive und rein in die Offensive, kann es auch nur helfen, deutlich zu machen, dass die Natur eben für die Dinge, die viele Menschen beschäftigen, Sicherheit, Preisstabilität, Lebensmittelversorgung, Wohlstand, Wirtschaft beleben und so, dass die Natur dafür wirklich das Fundament ist. Und ich meine, die Europäische Zentralbank hat kürzlich eine Studie rausgebracht, dass 70% der Unternehmen im Euroraum abhängig sind von Ökosystemleistungen. Und das ist nicht nur Lebensmittel, das ist ganz besonders auch beispielsweise pharmazeutische Industrie, Kosmetikindustrie, viele andere Branchen auch. Und ich glaube, das nochmal deutlich zu machen, es geht beim Naturschutz nicht nur um die ein oder andere liebgewonnene Art, sondern es geht wirklich um das Fundament unseres Wohlstands, auch unserer Sicherheit, ist wichtig, weil ich glaube, dass es dadurch auch noch mal mehr politische Schlagkraft entwickeln kann.
Wir nehmen aber die Ökosystemleistung für Umme als selbstverständlich an. Frau Schmidt, was sollte uns die Natur und vielleicht jetzt auch ganz konkret die Biodiversität und der Schutz der Biodiversität wert sein?
Na, alles. Wie Sie es gesagt haben, es ist tendenziell völlig falsch rumgedacht, was wir bisher machen. Ne? Also wir betrachten die Grundlage von allem als nice to have und add-on. Es gibt so eine interessante Parallele, wir hatten schon mal drüber gesprochen, auch zwischen Ökosystemdienstleistungen, die wir umsonst in Anspruch nehmen, ohne vertragliche Grundlage letzten Endes auch. Das ist ja eine andere Frage, Natur als Rechtssubjekt auch, sollten wir darüber vielleicht mal nachdenken. Und es gibt eine Parallele zwischen, finde ich, zwischen dieser Form von Ökosystemdienstleistungen, die wir völlig übersehen, die aber absolute Grundlage dafür sind, dass überhaupt irgendetwas entsteht und geschieht, und unbezahlter Care-Arbeit, die ja in einem immensen Ausmaß vollkommen dafür zuständig ist und dem vorgängig ist, dass hier auch nur das Licht angeht, weil Menschen erstmal geboren wurden, erzogen wurden, ernährt wurden etc. pp. Und ich sehe ein großes Potenzial darin, nochmal drüber nachzudenken, wo es eigentlich Parallelen gibt zwischen Care-Arbeit, meistens von Frauen, die unbezahlt geleistet wird, und sogenannten Ökosystemdienstleistungen, weil ich glaube, die sind strukturell ganz, ganz ähnlich. Sie sind die Grundlage davon, dass irgendetwas funktioniert. Und um sie überhaupt politisch nochmal aufs Tapet zu holen, machen wir häufig ökonomische Berechnungen. Und ich bin da überhaupt nicht dagegen, die zu tun. Also wir leben in einer Welt, die mit ökonomischen Argumenten häufig operiert. Wichtig finde ich, nichtsdestotrotz zu überlegen, welche Form von Mensch-Umwelt-Bild, weil wir sind eine Spezies, ein biologischer Organismus unter vielen anderen auch, wollen wir eigentlich zur Grundlage unseres Handels nehmen. Und sozusagen ökonomische Argumente sind ganz wichtig, um mit manchen gesellschaftlichen Teilbereichen gut kommunizieren zu können. Wenn wir angucken, wer sich für Biodiversität aktuell interessiert, dann sind es eigentlich die Rückversicherer, ne?
Aus Gründen,
ja. Weil die immer sehr genau wissen, wo es kracht als nächstes oder aktuell, ja.
Herr Giesenhus, was denken Sie darüber? Also Sie sprechen in Ihrem Buch darüber, dass wir die Natur als Verbündete ansehen sollten. Wie könnte man dieses Bild auch nochmal verändern in die Richtung, dass wir eben Ökosystemleistungen vielleicht auch anders bewerten?
Ich glaube, indem wir uns klar machen, wie stark wir von diesen Ökosystemleistungen abhängen. Und das ist eben nicht nur, ich sag mal, der Klassiker, was man kennt, irgendwie unser Obst und Gemüse hängt von Bestäubungsleistung ab. Ich mache manchmal die Erfahrung, dass Obst und Gemüse jetzt gar nicht so sexy rüberkommt als Argument, sondern aber wenn ich den Leuten sage, übrigens dein Bierchen, dein Aperol Spritz, dein Gin Tonic, die gäbe es übrigens auch nicht ohne bestäubende Insekten.
Ja, es gab ja dieses schöne Experiment mit dem Supermarkt, wo dann mal sozusagen alles weggelassen wurde, was eben von diesen Ökosystemleistungen abhängt. Ja. Und das waren ziemlich leere Regale.
Ja, genau. Also es ist Ernährung, aber es ist wirklich auch Lebensqualität, was davon ganz stark abhängt. Wir sind gesünder, wenn wir uns in der Natur aufhalten, auch gerade für das Thema mentale Gesundheit. Naturerfahrungen sind da unheimlich wichtig. Aber ich meine auch bei zum Beispiel Sicherheitsherausforderungen ist die Natur wirklich eine Verbündete. Ich meine zum Beispiel den Schutz vor Hochwasser. Also das beste Bollwerk gegen Überflutungen sind nicht unbedingt Dämme und Spundwände, sondern gesunde Flussauen. Ja, natürlich brauchen wir auch Dämme, aber viel, viel effektiver sind Flussauen, die gesund sind, weil das Wasser dann breit in die Landschaft gehen kann und nicht zusammengedrückt wird und dann den nächsten Keller oder noch schlimmer die nächste Stadt überflutet. Ein anderes Thema, wo Natur eine absolute Verbündete ist, ist der Klimaschutz. Das fällt manchmal ein bisschen hinten runter, weil wir uns oft sehr stark auf technische Lösungen konzentrieren. Aber am Ende werden technische Lösungen alleine das Klima nicht retten. Also natürlich brauchen wir einen schnelleren Ausbau von Wind und Sonne und klimafreundliches Heizen etc. Aber das alleine wird nicht reichen, sondern wir müssen 30-50% der CO2-Minderung über die Heilung von Ökosystemen herstellen, weil zum Beispiel Moore, Wälder und Meere echte Superhelden des Klimaschutzes sind, weil die riesige Mengen von CO2 einspeichern können. Und das meine ich. Also Natur ist Verbündete bei Ernährung, Natur ist Verbündete bei Sicherheit, Natur ist Verbündete bei Klimaschutz. Und ich glaube, wir können sie noch viel, viel besser für all diese Herausforderungen nutzen, um eben Lösungen dafür zu finden.
Nun gibt es ja von der Bundesregierung eben ein Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das setzt genau da an, um diese Superkräfte der Natur eigentlich zurückzuholen, dass zum Beispiel Moore nicht mehr Quellen, sondern Senken für CO2 sind. Inwieweit müssen wir nicht aber auch einen Systemwechsel hinbekommen? Also, dass wir Ökosystemleistungen nicht nur annehmen, sondern dafür auch wirklich bezahlen. Also, dass man zum Beispiel auch die Schädigung der Ökosysteme, dass man dafür dann auch zahlt und dann vielleicht auch an Akteure und Akteurinnen rangeht, die als Landbesitzerinnen, als Landwirtinnen und Landwirte auch mitverantwortlich sind natürlich für Schädigungen dieser Ökosysteme.
Ja, beziehungsweise, dass man auch für die Nutzung von natürlichen Ressourcen einen Beitrag leistet. Das kann ja nicht sein, dass das einfach alles umsonst zur Verfügung gestellt wird. Meine Oma hat immer gesagt, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und ich glaube, da ist leider in unserer Gesellschaft, wie sie geprägt ist, was dran. Und ich sehe zum Beispiel, dass es in Deutschland ganz tolle Unternehmen gibt, die Recyclingbaustoffe, Recyclingmaterialien anbieten, die aber oft einen Wettbewerbsnachteil haben, weil es immer noch billiger ist, die Rohstoffe der Natur abzupressen unter erheblicher Naturzerstörung. Und da finde ich schon, wer Natur zerstört, muss eben dann auch die Zerstörung, die er verursacht, bezahlen. Das ist das Verursacherprinzip. Und wir würden damit die Unternehmen fördern, die sich jetzt schon nachhaltig auf den Weg gemacht haben. Ich will noch ein konkretes Beispiel nennen, wo das jetzt gelungen ist. Wir haben nämlich bei der Weltnaturkonferenz in Kolumbien vor kurzem einen neuen globalen Fonds beschlossen. Und da geht es darum, dass wenn Unternehmen, das ist vor allem Kosmetikindustrie und Pharmaindustrie.
Also chemische Industrie.
Ja, also wenn die Daten über biologische Vielfalt nutzen, also so digitale Informationen über genetische Vielfalt und biologische Vielfalt, dass sie diese Daten nicht mehr einfach frei Haus nutzen, sondern dass sie einzahlen in einen Fonds für die Nutzung dieser Daten und diese Mittel werden dann verwendet für den Naturschutz. Mhm. Das ist ein konkretes Beispiel, wie es gehen kann und auch wie man einen globalen Vorteilsausgleich herstellt. Also das hat auch was mit globaler Gerechtigkeit zu tun, dass die Länder, wo eben diese Informationen herkommen, am Ende auch was davon haben sollen. Da geht es ganz besonders auch um indigene Völker.
Sind das dann Daten, die dann zum Beispiel direkt für die Erstellung oder Entwicklung eines Produktes genutzt werden könnten? Also weil ja in der Tat irgendwie die meisten Medikamente oder auch wahrscheinlich in der Kosmetik auf Naturleistungen quasi basieren.
Ja, und ich finde das mega spannend, weil ich glaube auch, dass viele sich nicht bewusst machen, dass ganz viel Medikamente oder auch Kosmetikprodukte dem Bauplan der Natur nachempfunden sind. 70% der Krebsmedikamente etwa basieren auf natürlichen Substanzen oder sind natürlichen Substanzen nachempfunden. Und man kann eben diese Informationen über genetische Zusammensetzung nutzen, um beispielsweise besonders effektive Cremes oder besonders effektive Medikamente zu entwickeln. Und diese Daten können dann eben genutzt werden, um unsere Lebensqualität zu steigern. Und das ist eine direkte Leistung der Natur.
Frau Schmidt, inwieweit eignet sich denn eine künstlerische Form, so wie Sie sie auch verwenden, als eine Strategie, um genau das zu kommunizieren, dass es eben Ökosystemleistungen gibt, die wir anders bewerten sollten?
Ich glaube, das ist gar nicht mal das, was ich gerne so dringend kommunizieren muss, obwohl ich bei diesen ganzen genannten Beispielen mitgehe. Es gibt im Übrigen, weiß nicht, ob Sie die kennen, die Initiative Sounds Right, die sich gerade bemüht, immer dann in Musikproduktionen, wenn sogenannte natürliche Sounds verwendet werden, genau da auch so ein Monetarisierungs- und Payback-Prinzip einzuführen. Das wäre dann eher so ein Teilbereich für Kreativwirtschaft, ne? Aber dass es da durchaus auch Menschen und Initiativen gibt, die sich Gedanken machen. Also das schließt daran, glaube ich, ganz gut an. Also ich arbeite mich an dem Begriff der Ökosystemdienstleistung ja immer auch sehr gerne ab, weil er eben diese Schwierigkeiten von Trennen und Verbinden von Lebewesen so deutlich macht. Also für mich gibt es nicht die Natur. Wir sind die Natur. Wir sitzen hier mit einem Mikrobiom voller Bakterien, die sich jetzt alle mal die Hand schütteln könnten und nicht nur vier Personen, die wir hier zufällig am Tisch sitzen. Das heißt, wir sind alle lebendige Organismen. Wir haben alle mit allen anderen Spezies gemeinsam, gut, wir kamen ein bisschen später dazu, aber nicht so trotz, mit einer Vielfalt von Lebendigkeit einen langen gemeinsamen Lebensweg zusammen und werden den wahrscheinlich zukünftig zumindest noch ein Stückchen haben, bevor dann wieder andere Lebensformen übernehmen werden. Aber die Tatsache, dass wir jetzt auch nach wirtschaftlichen Argumenten suchen, nach Verfahren wie Biodiversitätszertifikaten und so, ist eigentlich Resultat einer Trennung, die uns die ganzen Probleme erst verursacht haben. Und ich würde gerne ein anderes Beispiel anbringen, weil wir eben gerade bei den Bienen waren. Ich mache seit 2018 zusammen mit einer ganz tollen Künstlerkollegin, der Katrin Petroschkat, ein Projekt, das heißt Barfly Drinks for Insects. Und 2017 kam die Krefelder Studie raus. Das heißt, es war ein bürgerwissenschaftliches Großprojekt eigentlich. Seit 1989 haben Menschen da auf verschiedenen Flächen geforscht, also mit den klassischen Flugfallen, haben vor allem geguckt, wie viele Fluginsekten sind denn eigentlich noch da und haben das wirklich über Jahrzehnte begleiten können. Also in den letzten 30 Jahren im Grunde haben wir sowas 76% in den Sommermonaten, sogar 82% der Biomasse überhaupt verloren. Und das haben meine Künstlerkollegin und ich damals zum Anlass genommen, uns zu fragen, was geht denn eigentlich verloren, wenn so viel Vielfalt des Lebendigen verloren geht? Ja, auf jeden Fall. Ökosystemdienstleistungen kann man argumentieren, keine Frage, aber eben auch Geschichten, die über Millionen von Jahren in dieser und keiner anderen Form entstanden sind, Verknüpfungen, die in genau dieser Form entstanden ist. Wissen, Wahrnehmungsfähigkeit, Navigationsfähigkeit, ne? All das, was wir als Menschen auch sind und uns wünschen und was andere Lebewesen mit uns teilen, ist eben auch verloren gegangen und tut's in dem rasanten Ausmaß, das auch gerade am Anfang beschrieben worden ist. Und deswegen haben wir eine kleine mobile Minibar gemacht, mit der wir durch die Lande ziehen. Also wir haben an unterschiedlichsten Orten schon gearbeitet. Wir haben vor der dänischen Nationalgalerie angefangen, auf einer sehr schick kuratierten Rasenfläche und haben da vor allem Drinks gemacht aus den 50er, 60er Jahren, aus der Nachkriegszeit, haben uns da so ein bisschen inspirieren lassen. Und wir haben Kupferdistillen und destillieren damit Pflanzen, die wir finden und beobachten, welche Insekten sind da, welche Menschen können uns davon erzählen, was da so los war in ihren Gärten, in den Landschaften, die sie mitbewohnen. Und dann lassen wir so kleine Cocktails entstehen. Die sind natürlich bildhaft, das sind Metaphern, weil ein Cocktail für uns ein ganzer Lebenszusammenhang ist, eine ganze kleine Nische, die verloren geht. Und gleichzeitig verfüttern wir die eben auch, diese Pflanzendestillate, auf kleinen Löffelchen an Menschen und sprechen einfach auch darüber oder lassen einfach mal die Möglichkeit zu, so winzige Atmosphären auch mal deutlich zu machen. Es gibt ganz viele Lebewesen, für die ist was ganz anderes wichtig und für die ist was ganz anderes relevant. Die sind an genau einem Geruch, an genau einer Pflanze eben interessiert. Und diese Bar ist so ein kleines Beispiel dafür, wie wir uns gar nicht so sehr interessieren, was können jetzt die Insekten für uns tun, sondern eher so ein bisschen bildhaft auch, was können wir für die Insekten tun, auch ohne eine Gegenleistung zu erwarten.
Sie haben in Ihrem Buch, Herr Gesenhus, auch in diese Richtung argumentiert. Also Sie sagen, die Naturschutzbewegung kann dann Erfolg haben, wenn sie Emotionen mit ihren Themen anspricht und das vielleicht dann auch zugespitzt formuliert. Ich glaube, Frau Schmidt sagt ja eher, es sollte jetzt nicht zugespitzt sein, sondern man soll erstmal wieder die Wahrnehmung schärfen und gar nicht über den Wert für uns oder den Nutzen für uns nachdenken. Was ist Ihre Idee, um vielleicht diesen Zugang zur Natur wieder zu bekommen?
Es geht, finde ich, damit los, wie wir sprechen. Und das sage ich auch durchaus selbstkritisch so an die Politik und manchmal auch so ein bisschen an die Wissenschaftskommunikation. Reden wir von Klimafolgenanpassung und ökologischem Hochwasserschutz und Artenkartierungen? Oder sagen wir, worum geht's eigentlich wirklich? Es geht um Grünflächen, wo Kinder spielen können. Es geht um eine saftige Ernte für die Landwirtschaft. Es geht darum, dass unsere Keller nicht überflutet werden. Und für all das ist die Lösung eine gesunde Natur. Und darum geht's mir eben auch in der Kommunikation, da vielleicht auch nochmal stärker in Bildern auch zu sprechen, ein bisschen wegzukommen von dieser technischen Sprache. Weil am Ende, wenn man wirklich mehr Menschen hinter der Idee eines offensiven Umweltschutzes versammeln möchte, dann brauchen wir eben breite Teile der Gesellschaft und nicht so eine kleine Naturschutzbubble. Aber ich glaube, dafür ist es wichtig, dass wir an vielen Stellen anders kommunizieren.
Aber wie können wir eigentlich auch diese komplexen Krisen und dieses nicht unkomplexe wie Biodiversität und biologische Vielfalt gut kommunizieren?
Weil ich glaube, indem wir uns nochmal viel stärker zu den konkreten Alltagsproblemen der Menschen hinwenden und sagen, was hat das eigentlich mit Natur- und Umweltschutz zu tun? Also natürlich ist es irgendwie dramatisch, dass die Weltmeere voller Plastik sind und dass die Klimakrise eskaliert und dass das Artensterben weiter vorangaloppiert und so weiter. Aber mir sagen auch ganz viele Menschen, boah, wir haben irgendwie so viele Krisen im Moment und ich bin so gestresst auch. Ich kann nicht mehr mit diesen ganzen Krisennachrichten und dann vor allem, wenn es dann irgendwie so global ist, dann ist es irgendwie so weit weg. Worum geht's denn eigentlich? Es geht zum Beispiel beim Umweltschutz darum, dass man eine lebenswerte Gemeinde hat, eine lebenswerte Nachbarschaft hat, wo nicht überall Plastikmüll rumliegt, sondern wo es Grünflächen gibt, wo man im Sommer nicht verkokelt, weil es irgendwie 35, 38 Grad hat, die ungeschützt runterballern auf eine zu betonierte Fläche, sondern wo es vielleicht Gewässer in der Stadt gibt, die kühlen, wo es Stadtbäume gibt. Ja, und dass man am Ende auch eine gesunde Natur hat, damit das Essen auf den Tisch kommt, weil das gäbe es ohne gesunde Natur nicht. Und eben auch ganz viel, was wir an Lebensqualität haben, was wir gerne machen, ob wir gerne paddeln gehen, ob wir gerne spazieren gehen, ob wir gerne Kitesurfen machen, ob wir gerne abends mal in die Bar gehen und einen Cocktail trinken. All das hängt halt mit Natur zusammen.
Ab jetzt nur noch Insektencocktails.
Ganz genau, ab jetzt nur noch Insektencocktails, aber ohne Insekten als Inhaltsstoffe.
Ohne Insekten und ohne Alkohol.
Kann man auch diskutieren.
Auch das ist natürlich eine nicht unnachhaltige genau. Form. Ne?
Kann man auch diskutieren, aber genau,
Tipp das ist dazu.
Vielleicht dann noch mal ein anderes Thema. Aber ich fand, wo ich es so wunderbar gesehen habe, war, ich habe letztens ein Projekt eingeweiht, auch aus diesem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, etwa 10 Hektar Auenrenaturierung. Also wird ein komplett zugebauter Fluss geöffnet, es werden Bäume gepflanzt, es gibt einen Spazierweg, es gibt einen außerschulischen Lernstandort. Und der Bürgermeister hat mir gesagt, ich mache das ehrlich gesagt vor allem aus zwei Gründen. Das eine ist Hochwasserschutz. weil ich keinen Bock habe, dass hier ständig der Fluss über die Ufer geht, sondern dass das Wasser dann eben in die Auen kann. Und das andere Argument ist Lebensqualität, weil das erhöht einfach die Attraktivität meiner Gemeinde. Die Leute kommen lieber hierhin, wohnen hier gerne. Den Kindern geht's vielleicht besser, weil sie einfach was zum Erleben auch haben. Vielleicht hilft mir das sogar so ein bisschen am Ende beim Thema Fachkräftemangel, weil dann vielleicht auch junge Familien stärker kommen. Und Klima- und Naturschutz, das stand für den jetzt nicht an vorderster Stelle. Ich fand aber total toll, was da für den Naturschutz gemacht wurde. Aber da sieht man einfach, dass man eben auch Menschen begeistern kann für diese Themen, indem man eben diese Beziehung herstellt zu konkreten Alltagsproblemen der Menschen.
Ja, Frau Schmidt, wie versuchen Sie, die Menschen zu begeistern für die Natur? Also ich habe eingangs ja gesagt, also dass ich mich einfach freue über die Vögel auf meinem Balkon. Und es gibt sogar eine Studie dazu, dass das körperliche und psychische Wohlbefinden gestärkt wird von Menschen in der Stadt, vor allen Dingen, die Vogelgezwitscher hören. Und wir wissen und können uns wahrscheinlich gut vorstellen, wie traurig das Leben wäre ohne Vogelgezwitscher.
Ja, ich glaube, das schließt an das an, was ich am Anfang gesagt habe zur Wahrnehmungskrise. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass künstlerische Arbeiten nicht notwendigerweise im engeren Sinne einen inhaltlichen Bildungsauftrag haben müssen, im Gegensatz zum Beispiel zur Wissenschaftskommunikation. Was ich aber sehe, ist, dass künstlerische Arbeiten oder eben diese ja eher so anthropologischen Arbeiten, die aus so einer Hinwendung zum Sinnlichen wirklich informiert sind, dass es bei denen um ästhetische Bildung geht. Gleichzeitig finde ich sehr, sehr wichtig, in Arbeiten zunächst mal Kontaktzonen zu schaffen. Und ich bin ja ursprünglich Kulturanthropologin, das heißt, was Menschen in ihrem Alltag treiben, ist für mich hochgradig interessant, weil sich da alles kristallisiert. Deswegen Hüte als Alltagsgegenstand, deswegen so eine Cocktailbar, die ja auch gar nicht glam sein muss, die ja auch eine Kneipe sein kann. Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Orte, an denen Menschen zusammenkommen. Und mir geht's darum, erstmal sich einzulassen oder Menschen einzuladen, sich auf etwas einzulassen. So eigentlich weniger darum, 1:1 Klimakommunikation zu machen oder sowas. Da gibt es diese große Debatte, ist die Kunst Teil der Wissenschaftskommunikation? Das kann sie sein, ja, ist sie aber nicht notwendigerweise, sondern sie hat ihre eigenen Stärken.
Eignen sich dann aber diese Formen, von denen Sie sprechen, von diesen künstlerischen Formen auch dafür, an vielem unterschiedliche Menschen ranzukommen? Oder ist es nicht vielleicht auch ein bisschen elitär?
Klar, Kunst und Wissenschaft gehören zu den gesellschaftlichen Teilbereichen, die am voraussetzungsreichsten ist. Also ich halte das immer wieder für wichtig, nicht so tun, als ob das großartig anders wäre. Ja. Ich glaube aber, dass wir Formen finden können, gerade dann, wenn wir mit etwas unmittelbar wahrnehmbaren Arbeiten, wie wir künstlerische Arbeiten machen können, die trotzdem Menschen mitnehmen. Also da kommt das Stichwort Partizipation natürlich mit rein. Also wenn wir mit Barfly arbeiten, versuchen wir zunehmend auch zum Beispiel lokal länger stationär zu sein. Auch das ist natürlich auch eine Frage von Möglichkeiten und von Förderungen. Sehr, sehr gerne arbeiten wir mal mit einer ländlichen Community über mehrere Wochen einfach auch, begleiten ihre Gärten, begleiten, was sich landwirtschaftlich tut. Ne? Das ist aber auch, wenn man so will, unbezahlte Care-Arbeit, dann auch in der künstlerischen Produktion, sich auf die Lebenszusammenhänge von Menschen einzulassen. Aber auf jeden Fall. Und dann entstehen Arbeiten, die das anders abbilden und Menschen auch anders einladen.
Herr Gesenhus, was wünschen Sie sich denn vielleicht auch von so einer künstlerisch-wissenschaftlichen Vermittlung?
Ich will jetzt erstmal nur was zur künstlerischen Vermittlung sagen, weil ich finde auch, dass da ein großer Unterschied besteht. Ich glaube, Kunst kann noch viel mehr Gefühle kreieren. Uns ist ja immer wieder antrainiert worden, die Dinge immer rational, wissenschaftlich zu betrachten. Aber ich glaube, die allermeisten Menschen haben grundsätzlich erstmal ein positives Gefühl, wenn sie zum Beispiel auf eine Wasseroberfläche eines Sees schauen oder wenn sie faszinierende Tiere beobachten. Und ich glaube, Kunst kann manchmal auch eine Sprache für dieses Gefühl schaffen oder dieses Gefühl auch verstärken. Ich habe das letztens ganz stark gespürt, wo zwei Musiker Insektenstimmen aufgenommen haben und das dann übersetzt haben in Klaviermusik. Mhm. Und ich hatte sofort die Assoziation von so einem Frühlingsmorgen, wo noch so raureif auf der Natur liegt und man so langsam hört, wie die Natur erwacht und die Insektenstimmen zu hören sind und das dann übersetzt in Musik untermalt mit Landschaftsaufnahmen. Mhm. Mich hat das unheimlich angesprochen und ich glaube, dass das schon auch wichtig ist. Wir gewinnen Menschen für den Natur- und Umweltschutz eben nicht nur oder vielleicht sogar vor allem nicht mit Argumenten und wissenschaftlichen Fakten, sondern es geht eben auch um Gefühl, um Bewegung im wahrsten Sinne, auch politische Bewegung. Und ich glaube, dass da eben Bilder kreieren, Kunst, Gefühle verstärken, Gefühle auch abbilden, eine unheimlich wichtige Rolle für spielt.
Am Ende würde ich gerne einfach nochmal die Frage stellen, woraus schöpfen Sie Hoffnung?
Hoffnung? Tatsächlich aus so einer Perspektive auf die Tiefe der Zeit. Wie viel Zeit schon vergangen ist, wie viel Leben vor uns schon war. Und dieses Wissen, also wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor auch unsere Sonne mal dann irgendwann verglüht. Also da ist, wir haben viel hinter uns, aber auch noch sehr viel vor uns. Und das Lebendige, also Lebendigkeit an sich wird noch eine ganze Weile weitergehen. Das Lebendige hat eine ungeheure Kraft tatsächlich und eine ungeheure Anpassungsfähigkeit. Das ist uns ja was uns alle bis hierher irgendwo auch gebracht hat, bei allen Verlusten. Ja. Und darüber hinaus gibt es im Alltag viele kleine Beispiele für das Weitermachen und das Weitergestalten, ob das Menschen sind und ihre Initiativen, ob das Tiere sind, die eben in die Städte kommen und sich diese Städte aneignen, genau wie andere Spezies uns selber inklusive eben jetzt Urbanisierung machen. Also das gibt mir Hoffnung.
Ja, da kann ich in der Tat auch beipflichten. Also ich war gerade bei der Pflanzung eines Kiezwaldes, eines Tiny Forests hier in Berlin mit dabei. Und das ist dann ja zum Beispiel genau so ein Refugium für Tiere, für die Verbesserung vom Boden auch. Das in der Tat macht Hoffnung. Mir macht allerdings auch Realpolitik Hoffnung. Zum Beispiel das Montreal-Abkommen. Da hat sich zumindest die Weltgemeinschaft darauf geeinigt, mindestens 30% der weltweiten Land- und Meeresflächen unter effektiven Schutz zu stellen bis 2030. Was macht Ihnen Hoffnung, auch als Realpolitiker?
Also das Montreal-Abkommen hat mir auch unheimlich Hoffnung gemacht. Das ist wirklich an der Dimension nicht zu unterschätzen. Also wir haben da im Prinzip etwas für die Natur beschlossen, wie das Pariser Klimaabkommen für den Klimaschutz. Das war wirklich ein Riesendurchbruch. Und ich würde auch sagen, in dieser geopolitischen Situation, wo wir im Moment sind, mit ja vielen außenpolitischen Schwierigkeiten, auch wirklich ein ganz, ganz großer Erfolg auch der Umweltdiplomatie, dass das gelungen ist. Und es ist lustig, dass Sie das ansprechen, weil das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen, was mir im Moment konkret Hoffnung macht, nämlich ein Ergebnis, was mich einfach emotional total bewegt hat, jetzt der letzten Weltnaturkonferenz in Kolumbien, nämlich dieser Moment, als die Vertreterinnen und Vertreter der indigenen Völker da wirklich mit Jubelfäusten in der Luft aufgesprungen sind, mit Tränen in den Augen und gejubelt haben über den Beschluss für die indigenen Völker, dass es endlich einen ständigen Ausschuss gibt in der globalen Biodiversitätskonvention, dass es ein eigenes Arbeitsprogramm gibt und dass die Rolle der indigenen Völker und lokalen Gemeinschaften im Naturschutz dadurch auch viel stärker anerkannt wird, weil ganz oft ist der Kampf für Gerechtigkeit für indigene Völker und der Kampf für Naturschutz der gleiche. Weil da geht es um Landrechte, da geht es um Menschenrechte und es geht darum, diejenigen besser zu unterstützen, die oft seit Jahrhunderten die Hüterinnen und Hüter der biologischen Vielfalt sind. Und das ist so ein Punkt, der mir jetzt in letzter Zeit, trotz ja dieser politisch sehr turbulenten Zeit, wirklich Hoffnung gemacht hat, dass es gelingen kann, international in der Umweltdiplomatie Erfolge zu erzielen. Es ist eben nicht so, wie es manchmal scheint, dass uns alles irgendwie nichts bringt und zu nichts führt, sondern teilweise gibt es wirklich jahrelange Verhandlungen, wo es dann Durchbrüche gibt. Und das ist auch etwas, was sich dann sehr konkret politisch auch in Deutschland auswirkt. Also wir müssen im Moment ganz, ganz viel machen, um diese Abkommen hier umzusetzen. Und das führt zu ganz viel politischer Arbeit. Und das ist so ein aktuelles Beispiel, was mir Hoffnung gemacht hat.
Sehr schön. Ja, das Renaturierungsgesetz ist ja auch schon mal ein kleiner Hoffnungsschimmer. Absolut. In der Tat. Wir befinden uns laut UN in einer Dreifachkrise aus Erderhitzung, Biodiversitätskrise und Verschmutzung. Aber es gibt Hoffnung. Das ist das Gute, was wir jetzt am Ende dieses Podcasts auf jeden Fall zusammenfassen können. Und ich denke, wir müssen alle versuchen, die Wahrnehmung für und mit der Natur zu verändern und zu schärfen. Und vielen Dank dafür, dass Sie uns da an die Hand genommen haben und uns ganz viel von Ihren Projekten erzählt haben. Vielen Dank, Dr. Susanne Schmidt, sensorische Anthropologin und Fellow am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit. Schön, dass Sie dabei waren.
Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Und vielen Dank auch an Dr. Jan-Niklas Gesenhus, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium und Buchautor Offensiver Umweltschutz.
Ja, danke. Auch von meiner Seite. Hat echt Spaß gemacht.
Hören Sie gerne auch die anderen Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch. In den Shownotes finden Sie einen Fragebogen zum Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie den ausfüllen. Wir bedanken uns beim Centre Marc Bloch, wo wir den Podcast aufnehmen dürfen. Und vielen Dank an das Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam, an Sébastien Vanier für die Planung und Umsetzung des Podcasts. Und vielen Dank an Christina Camier vom RIFS. Mein Name ist Julia Fissmann. Bis zum nächsten Mal.